Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
Andreas, das Trüffelschwein, der Oli
und Sebastian, der Musiker.
Und wir melden uns zurück mit Folge Nummer 31.
Unfassbar.
Jetzt, ja,
31. Also 30 plus eine.
Oh. Die Zahl der Götter.
Oh, entspricht auch der Tagestemperatur.
Ja, es ist brutal warm.
Also, ja.
Zum Glück nehmen wir ganz oben irgendwo in so einem Obergeschoss auf, wo es extrem kühl ist. 46
Grad. Mhm.
Und trotzdem,
gut gedämmtes Dach.
Ja, trotzdem bringen wir, naja, so gut gedämmt ist das Dach nicht. Aber
eben, das ist doch der Joke.
Und so gut bringen wir die Energie auf eure Ohren. Wir sind fit, wir sind motiviert, wir haben Lust, heute eine neue Folge aufzunehmen. Wir haben drei wunderbare Alben mit dabei.
Und die nächste Runde rückwärts.
Und jetzt gehen wir los. Ja, wir haben drei Alben dabei, wie immer.
Überraschend drei.
Nämlich, hier ist, da gibt es diesen YouTuber, der so Döner isst. Der sagt auch immer so, wie immer, so wie ich das gerade gesagt habe. Der isst immer so Döner und dann sagt er, heute gibt es wieder Döner, wie immer. Und dann einmal hat er dann eine türkische Pizza gegessen, da sagt er so, heute gibt es türkische Pizza, wie immer. Und
das sag halt Gag, das kurz, wie er heißt, damit die Leute ihn sehen können. Wie, weiß ich nicht auswendig.
Das ist sehr können, wie er
heißt. Schwach, naja.
Der heißt Dennis Gashi. Der heißt Real Dennis Gashi, D-E-N-I-S, also Dennis mit einem N und dann Gashi, G-A-S-H-I. Ist ein netter Gesell.
Alles Liebe, alles Gute an der Stelle.
Also, wir haben drei Alben dabei, wie immer. Und zwar Tears for Fears mit Songs from the Big Chair, das ist unser Klassiker aus dem Jahr 1985. Wir haben die Neuerscheinung von Jan Delay mit Earth, Wind and Fire und Feiern. Das ist der Gag. Und dann haben wir Trouble Will Find Me von The National aus dem Jahr 2013. Ist eine Wahnsinnsmischung. Also so viel kann man gerade schon mal vorwegnehmen. Da ist alles dabei. Da ist für jeden gesorgt. Da ist, ja, richtig was geboten. Letzte Woche haben wir ja schon zufälligerweise auch über Intros gesprochen. Ist auch so ein bisschen allgemeiner gefasst dann. So, ich hatte mal die Frage in den Raum geworfen, was ihr von einem Intro erwartet. Und da vielleicht mal so als Eingangsfrage, was habt ihr diese Woche von den Intros der drei Alben mitgenommen oder was habt ihr da empfunden? Habt ihr da eine Meinung dazu als Aufhänger zu dem, was wir da letzte Woche vielleicht schon besprochen haben?
Beim Jan war das gut. Jan Delay war ein schönes Intro. Bei The National, ja, sehr orchestral. Bei Tears for Fears gab es kein Intro in dem Sinn, finde ich.
Naja, Shout ist ja der erste Track.
Das ist ja das Intro. Nicht als Intro.
Ja. Ja, das ist einfach eine Bombe, die da zum Intro gedroppt wird.
Bombe. Ja, also für mich, ich habe jetzt nichts Spezielles erwartet von den Intren.
Intrumse.
Aber
Introrum.
War jetzt auch nicht enttäuscht von den ersten Liedern. Also die hat jetzt kein Lied hat direkt abgeschreckt, sage ich mal, vom Album.
Dass man was ist das für ein Maßstab?
Ich habe schon mal viel mehr.
Ich habe hier irgendwie Euphorie erwartet, weil ich war von den Intros durch die Bank begeistert. Ich fand, es waren drei richtig krasse Bretter direkt zu Beginn der jeweiligen Alben.
Wie schön du immer Fragen stellst, die dich faszinieren, wenn du die Antwort kennst.
Ja, aber so, naja, das hat mich jetzt nicht abgeschreckt.
Ja, aber das ist doch schön, wenn du so enthusiastisch
jemals
den ersten Song gehört hast.
Track Nummer 1. Wir beginnen erstmal mit Album Nummer 1 und da beginnen wir nämlich auch mit dem chronologisch frühesten Album der Historie in unserer heutigen Folge, nämlich mit Tears for Fears, mit Songs from the Big Chair.
Ich habe mir wieder schwer getan, ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn ich ein Oldie habe, aber das ist so, weil da ich
auch... Sagst du jedes Mal, wenn du ein Album aussuchen
musst? Nein, gar nicht, aber jetzt da war es wirklich, also ein ganzes, und ohne gelogen, ich habe Earth, Wind & Fire gehabt. Das wäre natürlich der Knüller gewesen.
Wäre das ja brutal.
Aber habe ich dann doch nicht genommen und bin dann auf Tears for Fears gestoßen. Tears for Fears, zumindest mal von 2-3 Titeln, denke ich, jedem geläufig. Aber eine unheimlich vielseitige Band. Tears for Fears sind Roland Jaime Orzabal de la Quintana.
Echt?
1961 geboren in Portsmouth, England. Und jetzt kommt's, Kurt Smith. 61 geboren in der Grafschaft Somerset und seine Mutter benannte ihn nach dem Schauspieler Kurt Jürgens.
Okay.
Ja, gut.
Ist es ein deutscher Schauspieler oder heißt er eigentlich Kurt?
Kurt Jürgens. Ja, okay.
Ist es ein Bruder sein Vater oder was?
Kurt Jürgens. Also gut, müssen wir auch nochmal machen. Die Briten lernen sich 1970, also in den 70er Jahren, kennen, haben eine Ska-Schülerband und 1981 erfolgt erst die Gründung von Tears for Fears. Unter Bandname nahmen sie einem Buch des amerikanischen Psychotherapeuten und Begründers der Primärtherapie Arthur Janov. 1992 verlässt Smith die Band. Die Trennung wird freundschaftlich verkauft, aber man hat sich einfach, man war sich überdrüssig.
Wie Tic-Tac-Toe.
Songs from the Big Chair ist das erfolgreichste Album mit über 7 Millionen verkaufte Stück. Und auch, glaube ich, das, wo wirklich die meisten Titel, die Tears for Fears ausmachen, bis in die heutige Zeit drauf sind. Wie ging es euch mit der alten Musik?
Ich finde es im Nachhinein irgendwie schade, dass Tears for Fears einem nicht so ein Begriff, oder mir zumindest, nicht so ein Begriff ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die jetzt so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung vom Namen her so eine große Rolle spielen oder man das so zuordnen kann.
Generationsabhängig.
Ja, na, mit Sicherheit. Mhm. Aber das ist nichts, was so hängen geblieben ist. Also nee, jetzt im Vergleich zu anderen 80er-Jahre-Bands werden die auch vergleichsweise selten jetzt genannt. So
also
ich
nicht begründet das New Wave an der Stelle. Also
ja.
Habe ja wirklich viel mitgeprägt.
Ne? Ja, und also auch auf dem Album, da sind Lieder drauf, die man kennt, das absolute Mega-Hits sind. Das sind Mega-Hits drauf, so. Das ist einfach so. Und ich hätte aber Tears for Fears den Hits jetzt auch gar nicht so zuordnen können, erstmal.
Ja, ging mir ähnlich. Also ich war überrascht, dass ich mehr als ein Lied kannte. und ich glaube halt aus dem Radio wahrscheinlich. Ne? Das ist so eine Radioband, ja. Die so die 80er,
oder
meine 90er.
Oder mein berühmte 80er Compilation-CDs.
Oder sowas. Ne? Aber auf jeden Fall hat mir gut gefallen insgesamt. Schön kurzweilig irgendwie das Album insgesamt.
Mhm.
Und ja, schön zu hören.
Also schöne alte Musik. Auch jetzt noch zu hören. Ja, klar, ist alt, muss man schon mal überlegen.
Das ist mega alt eigentlich schon.
Fast 40 Jahre. Boah, das ist schon, also jetzt nicht so alt wie Beatles oder so, aber...
Aber schon mega alt.
Es geht los mit Shout. Ich glaube, das ist das, was jeder von Tears for Fears, ob er jetzt den Bandname kennt oder nicht, aber das Lied kennt er. Das ist auch New Wave. Ich glaube, wenn man es definieren muss, dann ist das. Mit 6 Minuten 34 brutale Überlänge.
Es, aber
war mir gar nicht so bewusst.
Ne? Ich glaube aber, die Version, die man auch im Radio hört, ist wahrscheinlich eine gekürzte Version. Ne?
Ja, natürlich.
Aber die ist ja hier nochmal viel, ich sag mal, dynamischer. Auch ein Wort, was ich sehr oft benutze. Aber im Vergleich zu den ersten, ich sag mal, 2,5, 3 Minuten, die man so aus dem Radio kennt, passiert ja hinten raus nochmal richtig viel Tolles auch.
Ja. Also diese Shout wird häufig auch mit diesem Werk von Arthur Janov in Verbindung gebracht, der über der Urschrei mal geschrieben hat. Und wenn man es unter dem Hintergrund nochmal hört, passt es auch zusammen. Entstanden ist es von Ozzie Ball mit dem kleinen Synthesizer in einem Drumcomputer am Wohnzimmertisch. Und da hat er sich so ein richtiges Mantra reinbegeben und immer wieder praktisch die Schleife dann auch gedreht. Und das hört man dann auch bei der langen Version. So ein fast so ein bisschen meditations- oder tranceartig.
Ich dachte am Anfang, dass er vielleicht auf Gläsern.
Ja, genau. Wassergläser so mit Stick angespielt. Also das
so wie die hier im Miniatur-Wunderland haben sie da ja auch jetzt im Lockdown, hatten sie auch so ein Lied irgendwie komponiert und haben da Gläser neben die Züge gestellt, wo dann so, und so ungefähr hat es geklungen, der Start. Aber dann geht es halt richtig schön los mit diesem Drumcomputer, was du jetzt da gesagt hast.
Mhm.
Und so schön, ich meine, klar kennt man das Lied, ein reiner Klassiker. Ein sehr schönes. Aber am Ende hin ein Fade-Out, das ist ja nicht so beliebt hier.
Nein, absolut nicht. Aber ich sehe es nur nach. Die sind schon so lange her, wie ich das produziert habe. Ja, konnte sie mich ja nicht um Rat fragen. Also von daher.
Was ich ja lieb bei dem Lied ist auch dieses, dass der Refrain als so einsetzt und die Strophe endet noch. Dass sich das immer so ein bisschen überlappt. Wenn der Refrain einsetzt, hört man im Hintergrund noch, wie die Strophe zu Ende gesungen wird. Und dieses Überlappen, das ist sowas mag ich auch irgendwie immer gern. Kann ich gar nicht beschreiben, warum, aber sowas fällt mir immer.
Mhm.
Und vorgezogener Auftakt, das muss, glaube ich, in der Musikfachjargon.
Mhm. Ja, bestimmt. The Working Hour, Lied Nummer 2.
The Working Hour.
Mit einem Saxophon-Intro.
Ganz und besondere Stimmung durch dieses Saxophon.
Plötzlich kommen, wie ich sie bezeichnet habe, Tarzan-Bongos um die Ecke. und insgesamt klingt das Lied detektivisch. Okay. Finde ich. Es hat so ein, keine Ahnung, es könnte so der Soundtrack für irgendwie so ein Detektivlied im Dschungel bei Tarzan vielleicht sein.
Ja, kommt hier.
Da passiert ganz schön viel.
Und die Gitarre sind erstaunlich im Vordergrund. Für eine New Wave Band ist das eher ungewöhnlich, aber klar und deutlich im Vordergrund. Schöner Harmoniewechsel bei 3,40. Und obwohl es auch wieder über 6 Minuten lang ist, wird es, finde ich, nicht langweilig, sondern hat so richtig viele Nuancen dann drin.
Ja, da passiert durchgehend sehr viel. Es ist sehr beweglich auch. Hat auch so langsamere Teile, wo es dann dramatischer wird. Dieses Saxophon ist, finde ich, auch irgendwie so ein 80er-Instrument. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt ja auch hier ein Album mit dabei, wo ein Lied auch Saxophon im Titel trägt und das Saxophon auch ein dominantes Instrument ist. Aber so diese Art, Saxophon zu spielen auch und in die Musik, die so einzuweben, das ist extrem 80er-haft. Das seid
ihr bei dir Experte im Saxophon spielen. Ne?
Jetzt sind wir jahrelange Saxophonspieler.
An der Stelle hat es mich auch jetzt das erste Mal von noch mehreren kommenden Malen an Drangsal erinnert, musikalisch.
Ja, also stimmt aber auch, ja.
Okay. Ist auch, wenn du Drangsal googelst, Papa, du hast das erste Album ja wahrscheinlich noch nicht gehört.
Nee.
Das erste Album von Drangsal klingt extrem wie das hier. Das singt er auch noch auf Englisch.
Echt?
Und das klingt musikalisch
so genau danach. Hat er das irgendwann mal als Referenz genannt, oder?
Es steht überall als Referenz. Ob er es genannt hat, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn du irgendwie so Berichte liest über seine Musik, steht überall Tears for Fears mit dabei.
Okay, na, das überrascht mich jetzt.
Ja, weil das zweite Album ja auch ziemlich anders war, was wir hier schon besprochen haben.
Everybody Wants to Rule the World.
Hit, hit, hit.
Davon gibt es 140 Coverversionen mittlerweile.
Echt?
140.
Krass.
Schon brutal.
Da war ich überrascht. Da, weil ich wirklich nicht wusste, also weder vom Titel, kannte ich das Lied, noch halt wusste ich, dass es von denen dann ist. Aber als ich es gehört habe, war mir sofort klar, okay, ja klar, das kennt man ja irgendwie.
Ich habe gedacht, das wäre von diesem Michael Lee Roth. Gibt es den?
Gibt bestimmt irgendwo einen Michael Lee Roth, ob der Musik macht und ob den noch irgendjemand anderes kennt, außer seine Familie vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, ich habe das in der Mittagspause gehört und ich glaube, wenn man 100 Menschen...
David Lee Roth.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie, also das war jetzt Gitarrist von Van Halen oder so.
Ja, genau.
Ja. Ne, wenn aber man, hat damit nichts zu tun.
Ist die Hitze, also mein Hauptprozessor ist ein bisschen runter.
100 Menschen während sie laufen das Lied einspielen würde ich wetten, dass mindestens 90 bis 95 Leute anfangen, in dem Rhythmus von dem Lied los weiterzulaufen. Das ist ein sehr schönes, nicht Marschierlied, aber so, das hat so genau den einen guten Laufrhythmus irgendwie.
Also ein Marschierlied.
Nee. Auch da, Information am Rande, Joe Strummer von The Clash hat Roland Ossabal getroffen und hat gesagt, du schuldest mir was. Und der war so ein bisschen überrascht, was er von ihm will und hat gesagt, ich krieg 5 Pfund von dir, weil du hast meine Lyrik gestohlen. Und die erste Zeile von einem Lied von diesem Strummer von The Clash lautet Everybody Want to Rule the World. Krass. Dann hat er 5 Pfund in die Hand gedrückt und gut war's. Ne? Also.
Ja, Joe Strummer, um da nochmal einen Bogen zu schließen, ist ja derjenige, dem das Lied Hello Joe von den Beatsteaks gewidmet ist. Kleiner Fun Fact am Rande.
Okay,
also da schließen sich Kreise. Ja, Everybody Wants to Rule the World. Hat für mich auch vom Sound her wieder was sehr, sehr, sehr 80er-artiges gehabt. Also hat so ein Stranger Things-Vibe auch, was ja für so junge Leute, also ganz jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber ich sag mal so für meine Generation und jünger, so das Kunstwerk, was die 80er Jahre heute irgendwie so verkörpert ist. Und daran hat es mich sehr erinnert. Und es hat mich auch irgendwie, und das kann ich konnte es nicht richtig greifen, deswegen habe ich es jetzt auch als so losgelöste Referenz genannt, es hat mich irgendwie an Wham erinnert. Und Wham. Hat dadurch auch, also erst habe ich geschrieben, es hat was Weihnachtliches. Und dann habe ich geschrieben, es ist, glaube ich, nur was Weihnachtliches, weil es mich an Wham erinnert. Und dann irgendwie so Last Christmas Vibes versprüht. Ich weiß auch nicht genau, ich kann es nicht genau greifen. Die Stimme vom Gesang her so ein bisschen.
Ja, also dieser gesamte, was habe ich auch bei einem anderen Lied stehen, dass es insgesamt auch so ein bisschen, was wahrscheinlich der Aufnahmetechnik halt von damals auch geschuldet ist, so ein bisschen wie dumpf irgendwie klingt. So. Also dieser, aber gehört ja irgendwie zu diesen 80er-Liedern so ein bisschen dazu, dieses ein bisschen halt nicht so klar perfekt produziert wie heutzutage, sondern dass es halt so ein bisschen,
ja. Ist schon ein Unterschied, ne, klar.
Ja. Und das, finde ich, hört man da ganz gut.
Mother's Talk, um ein bisschen weiterzukommen, klingt so ein bisschen nach James Bond. Purer Rhythmus. Und da ist dieses Stroboskop Licht in der Disco, das verbinde ich mit so einem Titel. Es ist schon eher so ein harter Rhythmus und finde toller Basslauf bei 3,50.
Ja, insgesamt sehr poppig, rockig, flott und da jetzt auch wieder Drangsal, glaube ich, wo man extrem raushört.
Ich weiß nicht, welches Lied, aber auf dem ersten Drangsal-Album gibt es ein Lied, was mehr oder weniger wie eine Kopie von dem Lied klingt.
Okay. Ich glaube, wir müssen mal reinhören.
Ja, auf jeden Fall. Also ist sehr, aber ich finde deswegen auch gerade wieder, habe ich geschrieben, dass es sehr modern klingt irgendwie wieder. Aber weil halt wahrscheinlich die Musik von heute wieder ein bisschen darauf zurückgreift.
Komplett darauf zurückgreift, ja. Also das habe ich auch an mehreren Stellen beim Album gedacht, dass das auch, wenn das heute rauskommen wird, wäre das auch ein krasser Erfolg, weil es auch wieder in den heutigen Zeitgeist irgendwie reinpasst, der dieses 80er-Jahre-Thema auch irgendwie immer wieder mit drin hat und da feiert auch. Und deswegen würde das gar nicht auffallen, wenn das jetzt ein neues Album wäre.
Bei I Believe, nächster Titel, das ist so eine jazzige Ballade mit einem großen Piano, also das ist so ein schwarzer Flügel vor mir.
Piano-Mädel.
Was mir da absolut fehlt, ist der Rührbläser auf der Snare. Da gehört noch so ein ich glaube, das heißt Rührbläser. Der so ein
das heißt noch gar nicht Rührbläsen, oder?
Ja, egal, aber wisst
ihr, was wir schon mal,
so ein Kopfkratzer. Ja, genau, so ein Kopfkratzer. Das Schlagzeugbesen hatten wir, glaube ich, schon. Das hattest du schon mal gegoogelt.
Ja, Backzeugschlesen, ja.
Ist aber eine, finde ich, neue musikalische Seite auch.
Ja, ich habe da wieder geschrieben, dass es unbekannterweise wie Elton John klingt, weil ich nicht weiß, wie Elton John wirklich klingt, aber ich glaube so.
Große Piano.
Einfach. Ja, so mega dramatisch halt, ne? Das ist so richtig so theatralisch.
Dann, aber was soll denn dieses Klatschen dazwischendurch?
Ja, das war das erste Mal auf dem Album, oder? Dass das geklatscht hat. Ja.
War dann eingespielter Applaus?
War der Aufnahme leider. Aller Männer weiter.
Und dann habe ich gedacht, so das klingt wie wenn das Lied kommt und dazu wird irgendwie so, keine Ahnung, Ballett oder so Ausdruckstanz gemacht und dann haben die gerade was Schönes gemacht und dann so ein paar Verhalten so, ja, war okay,
war schön. Als wie wenn ist auch kein schönes Deutsch, ne?
Als wie wenn, ob du einer gemacht hättest.
Aber der Applaus kommt dann noch einmal auf dem Album, oder?
Ja, vor Listen.
Ja.
Okay.
Weil zweimal auf dem Album ist so Applaus zu losgelöst.
Wäre,
so. Ja. Mhm. Keine Ahnung. Aber es war keine Live-Version, weil ansonsten hätten wir auch mal zwischenklatschen können, habe ich gesagt.
Ja. Weil es ja jetzt kein so
frenetisch.
So ein Stück wie von Mozart, wo aneinander hängt.
Mozart.
Und man nicht zwischendurch klatschen darf.
Kommen wir noch zu Broken.
Broken.
Der Broken.
Klingt für mich ganz klar nach den Superbands aus der Zeit. Asia, Saga, Emerson, Lake & Palmer.
Ja, klar.
Voll in die Richtung. Er sagt euch gar nichts. Aber viele der Zuhörerinnen und Zuhörer können ja was mit anfangen.
OMD, ABC.
Die Superbands. Kurz, aber knackig und genialer Übergang zu Head Over Heels.
Für mich war es so Alarmbereitschaft irgendwie.
Alarm.
Und dann habe ich gemerkt, dass die Gitarre ja wirklich so einen Alarm einfach spielt. Und dann war mir klar, warum ich das Lied so Alarmbereitschaft assoziieren lässt.
Ich dachte bis kurz vorm Schluss eigentlich, dass das nur so ein Interludium ist. Und dachte so, das ist das beste Interludium aller Zeiten. Und dann kam noch Gesang und dann hast du gedacht, oh, das ist doch ein vollständiges Lied. Das hat es dann für mich irgendwie schlechter gemacht. Obwohl ich es an sich immer noch eine geile Nummer finde. Aber so, wenn sie den Gesang am Schluss noch, der kommt ja glaube ich 40 Sekunden vor Schluss oder so, weggelassen hätten, hätte es irgendwie nochmal so ein einschneidenderes Erlebnis für mich dargestellt.
Aber die Reprise von Broken ist live, ne, übrigens.
Ach, echt?
Ja, war ja eine Live-Aufnahme. Hört aber, mal deutlich.
Hä, aber der Applaus war doch vom vorherigen Lied.
Nee, bei Broken am Ende.
Broken? Ja.
Also bei du meinst Head Over Heels, oder?
Ja, genau. Head Over Heels gibt es ja noch mal eine Reprise von Broken.
Und eine das reine
ist ein Live-Teil.
Ja.
Und bei Listen bin ich mir nicht sicher, ob es live ist oder nicht. Habe auch nichts gefunden.
Ja, eigentlich schon, oder?
Weil schon
da,
ein bisschen.
Weil da kommt ja das Klatschen noch und dann hört man die Musik, wie sie so einfällt. Jetzt haben wir Head Over Heels
ein bisschen. Ja, aber kurz Head Over Heels.
Schön gezupfte Streicher, das ist eine Hymne, ganz klar.
Und der Rhythmus, da gibt es eine Stelle vom Rhythmus, das sind nur drei oder vier Takte, glaube ich, wo mich aber extrem an Oasis, irgendein Lied hat Oasis, wo genau so klingt.
Okay. Sind aber auch, ist mir jetzt nicht aufgefallen, Rhythmisch sind mehrere gesehen. Tempi Rhythmisch auch mit drin. Da ist ganz unterschiedlich, Tempi. So Geschwindigkeit wird da gespielt, die Dynamik ist in allem spürbar, also stilistisch. Und ein extrem
tolles Intro für das Lied, finde ich, mit diesem Klavier oder was das da ist.
Flügel. Listen habe ich nur stehen, ist was ganz Besonderes, ohne es näher beschreiben zu können. Also finde ich ein sehr bemerkenswerter Titel.
Ja, am Ende hat es ein bisschen was wie König der Löwen.
Ja, schon steht.
Mit diesen Einwürfen so irgendwie. Ja, aber ein schönes Lied insgesamt auch wieder.
Es passt doch irgendwie als Ende. Wow, es passt doch irgendwie so ans Ende. Ne? Obwohl es komische Sounds, wirre Gitarren, hohe Chöre, so gemurmelter Gesang ist. Das ist alles seltsam, aber dann doch aber irgendwie schön.
Gibt es eine schöne
Mischung. Schön seltsam. Alright, Tears for Fears. Bewusstseinserweiternd. Habt ihr Favoriten für die Playlist?
Hast du einfach so bewusstseinserweiternd?
Hast du zwischendurch reingeworfen?
Für euch, einfach so. Bewusstseinserweiternd.
Ich wähle schon Lied Nummer 3, einen der Hits, Everybody Wants to Rule the World.
To Rule. Wie immer?
Ja, Rule. Dann nehme ich Nummer 4, Mother's Talk.
Und dann muss Broken inklusive Head Over Heels drauf.
Und wir haben Shout aus der Playlist rausgelassen.
Ja, das muss da nicht drauf, weil das kennt jeder.
Das ist ein Schocker, das ist ein Schockmoment.
Okay. Finde ich gar nicht. Drangsal wird's Liebe, weil ich glaube, das sind die drei, die dann wirklich nicht die super... Gut, das eine ist ein Hit, aber der Rest, ich glaube, das kommt ganz gut.
Also gut, dann
Alright.
Sind wir gleich wieder da mit Album Nummer 2.
Der 1976 in Hamburg
geborene... Halt dir bitte die Nase zu, wenn du das...
Der 1976 in Hamburg geborene Philipp Eichfeld.
Glaubt ihr, er mag das, wenn man ihn nachmacht? Nein. Bestimmt.
Nein,
das geht so. Also ich habe letztens einen Podcast von ihm gehört, wo er auch mit Annalena Baerbock witzigerweise eine interessante Kombi zu Gast war. Und da hat er eine witzige Story erzählt.
Witzig.
So interessant und kurios einfach. Da hat er eine Story erzählt, dass er auf der Straße von jemandem angesprochen wurde, der dann gefragt hat, so, bist du Jan Delay? Und er dann so, nee. Und dann war es natürlich vorbei. Die Stimme ist schon aus seinem Markenzeichen. Ich glaube, er kann da schon auch drüber lachen, so hatte ich den Eindruck. Also es geht um Jan Delay und sein neues Album Earth, Wind und Feiern, was das erste Soloalbum von ihm seit 2001 ist, was nicht auf Platz 1 in den deutschen Albumcharts gelandet ist. Ob das gerechtfertigt ist, werden wir noch besprechen. Auf seiner Wikipedia-Seite wird er als deutscher Hip-Hop, Reggae, Soul, Rock und Funk-Künstler beschrieben, was ja durchaus eine kuriose, bunte, wilde Mischung ist. So waren auch seine letzten Alben, also er hat immer ganz andere Stilrichtungen auch mit drauf gehabt. Wurde
abstraft ziemlich zwischendrin. Ne?
Ja. Und ist natürlich auch Mitglied bei den Beginnern, / absoluten Beginnern, wo im Prinzip so seine Wurzeln liegen, also im tatsächlichen Rap und Hip-Hop. Ein Stück weit geht er damit jetzt auch wieder zurück in die Ecke, hat aber auch noch Einschläge mit drauf. Unterm Strich geht dieses Album für ihn auch so ein bisschen dahin, dass er sagt, er macht jetzt das, worauf er Bock hat und hat da keine große Überschrift, kein Motto in dem Sinn, sondern er geht da ein bisschen mehr zurück zu dem,
Back to the roots.
Ja, was er gerade so fühlt und auf was er Lust hat, ohne dem Ganzen einen Stempel geben zu wollen und zu müssen und das Ganze irgendwie in eine Schublade rein zu quetschen. Wie hat euch dieser Versuch der freien Gestaltung denn so gefallen?
Ja, nicht so hundertprozentig, weil es aber einfach insgesamt nicht so meint ist. Jan Delay kann man mal hören, so, aber ich finde jetzt ein ganzes Album ist halt einfach zu arg irgendwie. Also die Stimme, so wie Papa, du bei anderen Sachen die Stimme nicht so magst, so kann ich die...
Jetzt gleich wieder auf mich eingeprüft.
Jan Delay-Stimme halt auch nicht so ewig hören. So. Also es ist mal okay, aber jetzt als ganzes Album fand ich nicht so arg
extrem. Achtung, mal okay kommt auf die Bühne. Ey, mal okay, wie geht's dir? Entschuldigung.
Der andere ist wieder ganz gekränkt. Wusstet ihr übrigens, dass Jan Delay der Synchronsprecher von Rabe Socke ist?
Ja.
Nun gut.
Und dass er auch als Boba Fett auftritt. Im Underground. Oh. Angelehnt an Boba Fett aus Star Wars.
Ja, ach was.
Da muss man richtig um die Ecke denken, um die Anlehnung zu erkennen.
Und sein Name kommt von der Rapperin Young Dinay.
Echt?
Aha.
Crazy.
Mhm. Intro. Ihr wisst, so unnützes Wissen kriegt er immer von mir.
Ja, Papa, du hast aber noch gar nicht gesagt, wie du es findest. Du hast letzte Woche schon gesagt, dass du es schon mal gehört hast.
Ich habe es schon mal gehört. Ich finde, so die Hälfte ist gut und die zweite Hälfte gleitet so ein bisschen in die Belanglosigkeit ab. Also die ersten 6 Titel, da habe ich Spaß dabei, das finde ich gut. Und dann wird es aber so, weiß nicht. Aber ich glaube, Jan Delay ist für mich, glaube ich, auch jemand, der live, glaube ich, nochmal ganz anders rüberkommt.
Mit Sicherheit, ja.
Mit seiner Disco-Nummer 3.
Ja, los geht's.
Ja.
Los geht das Ganze mit dem
Intro. Ja, das ist schön, einladend. Da will man mehr hören. Er rechnet ab mit seiner Hammer- und Michel-Rockscheibe, die ja gar nicht gut angekommen ist. Und macht das textlich auch klar. Schöner Stilmix, Reggae schön im Vordergrund. Gelungen, gut, sehr schön.
Und so für mich das klassische Jan Delay. Also ich habe jetzt gar nichts vorher gehört, irgendwie von früheren Alben oder so. Kenne Jan Delay halt so als... Ich wüsste jetzt nicht mal, was der größte Hit von Jan Delay war, sondern man kennt ihn halt einfach so. und also, ja, für mich halt so der typische Jan Delay-Sound, das Lied-Intro.
Ja, es ist ein Stimmungssetter für das Album, finde ich so. Also das, da macht schon klar, also wo es hingeht.
Die Hunderasse, sondern...
Wow. Da weiß man gar nicht mehr, was man sagt.
Ja, das ist gut so. Ich mache sie sprachlos.
Ja, irgendwie schon. ja, genau. Also es ist kräftig, es drückt, es ist eine Ansage. Es hat so Hip-Hop-Elemente direkt als Intro, weil es so wie so eine Ansage funktioniert. Gut. Weiter geht's mit dem zweiten Track Eule, was auch die erste Single-Auskopplung
war. Ja, das ist ja rauf und runter gelaufen. Also
featuring. Echt?
Ihr hört ja gerade.
Nee. Ja. War das echt im Radio?
Ja, schon.
Krass, hätte ich gar nicht gedacht. Spielbar.
Klingt das so ein bisschen nach Earth, Wind & Fire, was ich ja nehmen wollte echt. Also das ist wirklich dann diese Anlehnung. Sehr trockener Bass, mag ich. Und dieser Part 3 mit Materia ist richtig gut gelungen. Passt gut rein, ist ein schöner Kontrapunkt zu der nasalen
ja, hoch und nasal. Stimme. Und die tiefe, inbrünstige Materia-Stimme ist ein klarer Kontrast, ja.
Ja, insgesamt auch ein Lied, von mir jetzt sehr gut gefallen hat. Geht so schön ins Ohr, macht Spaß. Und das Video dazu ist, glaube ich, auch sehr lustig. Da fährt so eine Handpuppe, glaube ich, alleine abends in so einem kleinen Auto über so eine Brücke.
Ja, ist noch ein guter Witz zu machen. Der funktioniert, glaube ich, in Schrift. Der funktioniert, glaube ich, in Schriftform besser als tonal, aber ich versuche es trotzdem mal.
Schreib's doch in
der Chat. Hier wird die ganz dicke Funkkeule ausgepackt. Und das zweite K ist so in Klammern klar geschrieben, dann Funkkeule.
Ariana, Funkkeule.
Funkkeule.
War auch schon besser.
Lied Nummer 3. King in meinem Ding.
King in meinem Ding.
Ja. Featuring Summerchamp.
Gab mir nix.
S3ED.
Findest du, dass das zielig ist?
Total.
Echt?
Ja, total.
Ja, es hat halt mehr so Dancehall-Reggae-Elemente, ja.
S3ED, also 100 Pro.
Und dann halt Summerchamp, der da auch eine moderne Rap-Art hier reinbringt. Ich mag den Teil, wo er so ein bisschen singender agiert.
Hörenswert.
Der Chem.
Würde ich es überschreiben?
Ja.
Summerchamp-Trails. Weniger?
Nö, war jetzt nicht so mein Lied, sag ich mal. Auch wegen diesem tollen, modernen Rap-Teil von Summerjam, der ja jetzt so cool
rappt. Heißt nicht Jam, sondern
wie Jam. Die coolen Rapper jetzt halt rappen mit diesem
Rappy-Bappy.
Lelele. So klingen die Rapper. Aber so ist das nun mal.
Ach ja, der mit seiner Schelde, das ist wirklich erbärmlich. Weiter geht's mit Alexa.
Alexa!
Das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder haben. Ja, ne?
Das ist irgendwie das ist, jedes ich, dritte Song Album. Über Algorithmen oder Sprachassistenten irgendwie.
Das ist ganz
wahrscheinlich komisch. Ist erst der dritte, die Ärzte, Fatoni und
jetzt. Sollten wir jetzt einen KI-Digitalisierungs-Chat machen? Podcast.
Ein Chatpod. Chatpod?
Mein Rechner ist im Sparmodus.
Ja, nee, wir hatten auch Radiohead zum Beispiel noch.
Der Rechner ist in den Sparmodus, wir müssen abbrechen.
Sparkasse?
Nee. Ja, halt so.
Alexa. Also ich finde es die Luftholnummer zum Ausdünsten zwischen den Dancefloor-Monstern.
Ausdünsten.
Kommt von mir, das habe ich dann abgeschrieben. Luftholnummer zum Ausdünsten zwischen den Dancefloor-Monstern. Ja. Das ist doch mal...
Ja, es ist musikalisch unauffällig und ruhiger, das habe ich ja auch stehen.
Das wollte ich damit zum
hat auch inhaltlich irgendwie so wie so ein bisschen was verzweifelt, ja. Besessenes. Total. So schwierig. Ja. Schwierig.
Ja.
Aber nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht.
Nee.
Ja. Spaß kommt als nächstes. Spaß featuring Daniel.
Von wem könnte der Text 1:1 so stammen?
Daniel?
Nein. Gerade der Refrain.
Sehr politischer Song.
Ja, von wem könnte der Text stammen?
Von Deichkind?
Nee.
Ja, hier natürlich Udo.
Sie hatten alle noch nie Spaß.
Ja, das stimmt schon.
Jan, komm. Ja. Musikalischer Durchschnitt, obwohl funky Gitarre riff.
Musikalischer Durchschnitt finde ich auch assi zerbersten für ein Lied.
Ja,
ja, schon klar, trotzdem. Musikalischer Durchschnitt ist so.
Ja, ist halt 3 bis 4. Also.
Ja, es ist halt einfallslos irgendwie so die Musik.
Ja, jetzt für uns. Aber.
Ich mag den Daniel-Part, das hat so, ist so 90er-Rap halt einfach so klassischer.
Aber wir sind auch bei Spaß. So
Hamburger,
ne?
Schule.
Ja. Ich habe bei Zurückstellen typischer Lindenberg-Text.
Das sehen wir mal.
Okay. Das ist ja gut für den Udo, dass er seine Fußabdrücke überall hinterlässt.
Ja.
Dann kommen wir dahin, oder? Direkt?
Zum Zurück.
Zurück, wir gehen vor. Zurück.
Zu der Mariachi-Bläser.
Ja, die habe ich auch geschrieben.
Salsa-Musik.
Ja, ne, ist Salsa. Ich habe nämlich auch Salsa-Musik, aber ich war mir nicht sicher, ob das Salsa ist. Vielleicht Mariachi. Ist es ja auch.
Aber da, kurz bevor ich Mariachi gehört habe, habe ich auch so Balalaika gehört. Was auch immer das heißt. Das Wort war mir einfach im Sinn. So, das okay. War so Balalaika-Musik.
War das auch Matruschka?
Nee, nur Balalaika und dann Mariachi.
Baikalsee.
Balkiramachi?
War das gestern?
Wie meinen Sie?
Ob das gestern war?
Ach so.
Überleitung.
Wir haben doch jetzt noch überhaupt nicht über das Lied gesprochen, oder?
Doch, wir haben gesagt, dass es Salsa-Musik ist.
Typischer und Mariachis. Sehr mollig und dissonantes, trauriges Tröpfchen, so wie
Was sagst du zum Wort? Der ist ja nicht mollig.
Mollig? Moll. Ich meine die Tonart. Boah. Moll halt.
Ich sage jetzt nichts mehr, wenn es weitergeht.
Gestern. Mag ich sehr gern. Ja. Ist so unaufgeregt, eine gute Botschaft,
schön, coole Song. Leicht irgendwie auch, oder? Insgesamt.
Topic hat sehr viel gutes Element.
Jetzt dümpelt es aber sehr, steht bei mir.
Oh.
Nicht im Sinne von schlecht, aber die Dynamik-Power fehlt ein wenig.
Ja, Dynamik mit Titanic.
Ja. Türen knallen finde ich dann komplett fad.
Fitch und Larry. Findest du fad?
Ja,
komplett. Ja, das glaube ich. Das hat was Modernes, finde ich. Das ist so Trettmann-Kitschkrieg-haft fast schon. Daran hat es mich sehr erinnert. Und auch der Larry-Teil mag ich gerne, weil es vom Sound und vom Flow her sehr speziell ist. Und hat dann aber auch wieder gut gepasst. Und ich fand es eine schöne Mischung. Und auch am Ende gibt es wieder Bläser.
Die Larrys sind ganz gut, ne?
Diese. Ja, das hat sowas Souliges, aber so nicht so 0815, sondern so markant, ne?
Kurs hat so über die schon mal was gepostet. Und Daniels Frau ist mit ihr befreundet. Und so kam sie dazu, die Zeile da zu singen. Also.
Ah, da, okay.
Udo Connection.
Ich hätte die Connection eher bei Udo Lindenberg, Stuckrad Barre gesehen, weil Stuckrad Barre ist auch ein großer Larry-Fan.
Curse und Daniels Frau, also darüber scheint das, glaube ich, so.
Ist ein crazy Maus.
Ja, genau. Das war der erste Gedanke, den ich gehabt habe. aber es ist so ein bisschen mehr Chill-Modus, ne, anstatt Party.
Ja.
Also da geht es mehr so zurück in die Sitzecke. Wie sagt man da jetzt?
Lounge?
Ich glaube, man sagt Lorsch.
Lorsch sagen.
Lorsch.
Okay. Losch,
Kloster Losch.
Losch.
Lächeln.
Jo,
extrem.
Lächeln kann man hören.
Cooler Bass so. Oder?
Ja.
Oder
ja,
Gitarre absolut. Mit Bass-Effekt oder so. Also das, was ganz am Anfang da reinkommt halt.
Das war mir jetzt an der Stelle zu gimmicky irgendwie. Das war zu
gimmicky.
Gewollt irgendwie. Das hatte für mich was von so einem Lied, was am Pool im Rio für zum Aquajima machen benutzt wird.
Ja, stimmt.
Also so ein Wassergymnastiklied irgendwie. Aber muss ja nicht negativ sein. Da braucht es auch Musik.
Technisch gesehen hat er Delay, so ein quäkiger Effekt auf seine Stimme nochmal drauf.
Eine Verzögerung.
Und da habe ich gelesen, das wäre, wie wenn man Ferrari rot ausstreichen würde.
Wow. Okay.
Überzeugt eigentlich, dass das selbst muss man noch irgendwie verbremsen. Aber irgendwie hat es ein war es wichtig.
Ja.
Okay. Saxophon. Das ist für mich die klare Zirkusmusik für die Pony-Nummer mit Clowns.
Ist halt Ska, ne?
Ja, ne? Skike.
Aber das sehe ich wirklich so, dass ich eine Manege so Plastik auslege und sich dann mit Torte bewerfe und sich mit den Ponys rum.
Ich mag das irgendwie. Das hat so was Wildes, Ungestümes. Ja, so.
Ich finde am besten, wie er das
Küche
Wort
ausspricht.
Einfach Küche. Und weißt du, wer Küche genauso ausspricht auch?
Die Frau Bohnekamp.
Nein, Toni und Felix Groß. Liebe Grüße an dieser Stelle, einfach mal Lupen, hervorragender Podcast. Und die sagen auch, ich stehe in meiner Küche. Finde ich ganz lustig.
Jetzt
wie man das so aussprechen kann, wenn man das so ultra auffällt. Und ich sage halt Küche. Kisch Lorraine.
Gut. Liebe Grüße. Und weiter geht's mit dem Wassermann.
Hier, Kollege vom Wasser.
Wassermann.
Das ist für mich ein easygoing Reggae an der Elbe.
Ja, Urlaub. Ja,
Reggae, Urlaub. Gute Laune, ja, laidback, entspannt. Und
hat aber auch dann was Seedhaftes in seiner Variabilität.
Aber mehr Lounge-Sessel als Party-Sessel.
Lounge-Sessel?
Tanz.
Schaumsmonster.
Schauschel?
Also nicht so richtig Party, sondern mehr
Georg.
Quatsche.
Quatsche? Der Stefan Quatschma. Der Quatsche.
Jo.
Kennt ihr noch Handball? Pommes. Ha, Grätsche. Gut, nicht nach Hause ist der letzte Song auf dem Album.
Ein unterdurchschnittlicher Reggae-Abschluss.
Aber doch zwischendurch auch Ska-mäßig, oder?
Ja,
Ska, oder?
Ja.
Also ich habe am Anfang geschrieben, so, dass es eher langsam ist.
Belehren.
Gefällt mir weniger als die anderen, etwas peppigeren Songs. Und dann habe ich geschrieben, oh, da nimmt es aber Fahrt auf, weil es in dem Moment Fahrt aufgenommen hat.
Mit 3 O und
4 H. Und wie klang das musikalisch?
3 O und 1 H.
Wie klang das musikalisch?
Wie Ska.
Wie La Brassbanda.
Ja, aber da...
So.
Aber es war ja Lied 1 zum Beispiel auch schon das Intro mit den
Bläsern.
So hat es gemacht.
Das ist eher der Hühnerstall, wenn der Fuchs gerade
drin rumgeht.
Naja.
An der Stelle, liebe Grüße.
Also, ich merke, ihr seid auch nicht so durchweg begeistert. Ne?
Aber schon gut.
Ja. Gutes Album, gut gemacht.
Gut, wenn man das mag. Gut
gemacht. Halt schon, aber mir war es zu viel, so ein bisschen. Also zu viel Jan Delay halt.
Ist ja, glaube ich, viel Einfluss von diesem Fidschi Chris, von Kitschkrieg irgendwie drin, ne?
Habe ich an einigen Stellen gehört, an anderen Stellen weniger.
Also was man so liest, muss da ziemlich viel aus der Ecke kommen.
Hm? Okay.
Aber gut.
Ja.
Intro wäre mein Favorit.
Oha.
Oha. Dann und da gleich.
Gehe ich einfach ein reines Lied weiter und wähle Eule.
Eule. Eule. Christoph, hast du auch einen Favorit?
Ja, von mir kommt dann das Saxophon. Ska-Style aus der Einballküche.
Aber eine Bar.
Hervorragend. Wir sind gleich zurück mit dem letzten Album und anschließend unseren Hausaufgaben.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall? Oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
The National ist die letzte Band, die wir heute besprechen.
Das ist die letzte Band.
Nee, nicht die letzte Band, aber die letzte für heute. 1999 gegründet von Matt Berninger, Aaron Dessner, Bryce Dessner, Brian Devendorf und Scott Devendorf. Also zwei Geschwisterpaare. Zusammen mit Matt Berninger zusammen. Christoph, wir haben ja schon erzählt oftmals, dass wir ein Erlebnis mit Matt Berninger hatten beim Mayfield Derby damals, als er in die Menge gelaufen ist und mein Handy geschnappt hat.
Das wissen, glaube ich, jetzt mittlerweile alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Aber vielleicht gibt es ja neue.
Neue?
Herzlich willkommen.
Genau,
okay. Willkommen.
Habt ihr uns jetzt erst entdeckt? Hallo, willkommen.
Genau, und Brian, Bryce und Aaron, die haben zusammen früher schon Musik gemacht und haben dann in 1998 ihr vorheriges Projekt, Project Nim hieß das, aufgegeben und haben dann zusammen mit Matt und Scott in die Band The National eben gegründet und sind seit 1999 auch in dieser Besetzung noch zusammen und haben eben entsprechend seitdem die Musikkarriere angestrebt. Matt Berninger hat, glaube ich, Kunst oder Grafikdesign oder sowas studiert gehabt. Da hat er dann auch den Scott, glaube ich, kennengelernt. Und der Name, The National.
Ich weiß, dass das Glaub ist.
Ja,
glaube ich. Hast du doch 100 Folgen
gerade abgelesen. Habe ich eben nicht abgelesen, sondern das war wirklich aus dem Kopf raus. Wer da Bellen im Hintergrund hört, das sind keine Hunde, das sind Katzen.
Ja.
Der Name The National hat den lieben The Nationals auch ein paar Probleme bereitet. Zum Beispiel wurden in Deutschland teilweise Konzerte von denen abgesagt, dann, weil die Veranstalter Angst hatten, dass es eine Nazi-Band wäre.
Mhm. Klar.
Und dann mussten sie sich erstmal erklären und beweisen oder halt, ja.
Wie kann man das beweisen?
Schwierig, aber halt. Versichern quasi, dass sie eben keine rechte Band sind, sondern eine normale Band.
Ja, super. Und wie machen die das fest? Weil, musst du wirklich irgendwie das National im Namen tragen, um eine Nazi-Band zu sein? Nee. Aber so, wenn du Quarzkopf
also, oder
so
eine Nazi-Band weiß,
war wahrscheinlich sind sie dann erlaubt.
Ist schon ein bisschen länger her so, aber auf jeden Fall
Eisbrecher.
War das so. Gut. Das Album Trouble Will Find Me, 2013 erschienen. Wie fandet ihr es? Ich fand es sehr gut, deswegen habe ich es auch gewählt, weil ich es, glaube ich, eins der besten Alben fand von The National. Wie fandet ihr es denn?
Ich habe mir schwer getan.
Warum? Weil du wahrscheinlich die Live-Erfahrung nicht hast.
Wahrscheinlich,
von The National. Ja. Ja, weil live ist es wieder so eine Band gewesen, wo der Christoph vorher, glaube ich, kannte und dann gesagt hat, oh, Sammy, die müssen wir uns unbedingt angucken, energetisch. Wie damals, wie hieß die eine Band? Auf dem Southside, wo deine Frau und ich komplett angepisst waren.
Arcade Fire,
so, so energetisch. Und dann war es halt schon, mittlerweile weiß ich es zu schätzen so, aber damals war es so echt ja, nicht energetisch. Ja,
gar nicht schlecht. Also ich will es gar nicht so.
Aber es war nicht dein.
Nee, es hat mich jetzt nicht so
gepackt.
Nicht gepackt.
Wir zeigen dir später nach der Aufnahme nochmal eine Live-Version.
Ja.
Und dann? Und
verstehst du vielleicht ein bisschen diese Energie, die da rüberkommt? Ach so,
ich verstehe es wieder
nicht. Nein, lebt ja auch viel von diesem.
Jedenfalls.
Wie nennen wir es? Rumtigern.
Der Hühner über die Bühne. Der Matt Berninger, das ist wirklich einmalig. Der läuft einfach während dem Konzert so Kreise auf der Bühne, wirklich wie so ein Tiger im Käfig.
Der berühmte Rumtiger.
Das ist der Bruder vom Fruchttiger. Der ist leider auf die falsche Bahn geraten.
Rumtiger.
Oh, das ist ja gut, wenn man so ein alkoholisches Mischgetränk erfindet, was Rumtiger heißt.
Also die ersten vier Aufnahmetage wurden durch stark tornadoartige Winde unterbrochen. Dann gab es einen Stromausfall und dann haben sie in dieser Nacht bei Kerzenlicht in der totalen Dunkelheit sich betrunken und alle Songs akustisch durchspielt.
Ja,
das wäre richtig gut gewesen.
Das
hätte man aufnehmen müssen, ne? Aber es gab ja keinen Strom, schade.
Ja, schlecht. Mhm. Naja.
Geschichten, die das Leben schreibt.
Gut. Lied Numero Uno. I Should Live in Salt. Direkt mit einem speziellen Takt. Ich habe diesmal nicht rausgesucht, was es für ein Takt ist, aber es ist immer so, ich glaube, dass da immer zwischendrin ein Zweivierteltakt eingeschoben ist oder sowas. Und deswegen wirkt es wie so abgehackt teilweise. Also da ist der Takt und dann kommt sowas, wo kurz wie so stolpert.
In Wiener Walzer.
Stolpert.
Wie fandet ihr Lied Nummer 1?
Ruhiger Beginn, angenehm, nichts Bemerkenswertes.
Es ist so überraschend, also wenn man es kennt auch, ist es überraschend folkig, was da am Anfang passiert. Mhm. Der Gesang ist natürlich wie stets irgendwie traurig bedrückt, ja, baritonesk,
ja, so
sonorig.
Also ein bisschen auf dem Dach stehen mit wie so springisch.
Ja.
Schon so ein bisschen.
Ja, klar, also
Tesh Sultana-mäßig.
So wirkt, also so ist halt, glaube ich, die Musik insgesamt
düster von
The National. Ich meine, wir haben ja The National, beziehungsweise Matt Berninger hatten wir ja schon mal hier im Album.
Mich.
Nämlich wo?
Ja, bei der Silvester-Spezialausgabe.
Nee.
Schade eigentlich.
Wo? Bei Taylor Swift.
Bei Taylor Swift
hat er nämlich bei einem Lied mitgemacht.
Ja, natürlich.
Das heißt, da kommt uns das natürlich schon bekannt vor.
Also nichts Bemerkenswertes, bleibt dabei.
Na gut, war dann Lied 2 vielleicht bemerkenswerter für dich?
Tiefe Stimme, beruhigt, Musik zum Nebenher mitlaufen lassen. Spülmaschine ausräumen, Wäsche aushängen, sonstiger.
Ich mag die Bridge ganz gerne, ist aber auch vergleichsweise wenig emotional, finde ich, im Vergleich zu anderen Liedern. Mhm. Deswegen, es catcht mich auch nicht so, war, glaube ich, auch eine Single-Auskopplung mal, also mit einer der Hits, nenne ich es jetzt mal, für
National Fail. Wobei es eines der schwächeren Lieder auf dem Album,
finde ich. Ja.
Da das können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Gehen wir einfach direkt weiter.
Lied aber Nummer 3.
Aber dann. Don't Swallow the Cap. Und da geht's los mit der Energie.
Ja.
Die direkt
Dynamik,
von Takt 1 anfängt.
Und beim letzten aufhört.
Fast schon verspielt poppig.
Ja.
Und wenn man das Lied kennt, täuscht das am Anfang so den Refrain an. Sowas mag ich ja auch gern. Wenn du denkst, es kommt jetzt der Refrain,
links
aber er kommt noch gar nicht. Ja, genau. Links antäuschen, rechts vorbeigehen, wieder Globo.
Ja. Globo. Ja.
Mhm. Sag doch was.
Ja, ich habe doch schon gesagt, dass es extrem energetisch ist.
Es ist sehr voll, also so voll mit Streichern, Bläser, Klavier,
eine
Band. Ganz, ganz toll und so rund ausproduziert auch.
Ja, weiter, wenn ihr nichts zu sagen habt, ihr macht immer nur Lied Nummer 4, Fireproof.
Komplett live aufgenommen.
Ein überragendes Intro in diesem Lied.
Komplett live.
Überragend.
Beruhigend.
Harfe.
Aber sonst.
Echt, fandest du es nicht überragend,
das Nein,
Intro überragend vor allem? Nicht. Also der Anfang, Nein. Wie die Gitarre da so einzüpfert.
Nicht überragend. Nicht ja, schlecht, aber nicht überragend.
Echt? Nein? Ich fand es wirklich extrem gut, das Lied.
Seid ihr gegönnt.
Naja. Wenn ihr es halt nicht so findet. Naja, was soll's. Nee. Lied Nummer 5, Sea of Love. Auch wieder so wahnsinnig energetisch irgendwie. Das live ist halt so, ja, weiß nicht, so ultra geil.
Ja, wenn man es schon mal gehört hat live.
So. Ja, aber kannst du dir das nicht vorstellen? Stell dir mal das Lied vor in so einem Zelt mit so Flackerlichtern überall.
Ich habe da im Refrain, sehe ich immer dann Sänger Crowdsurfen. Ich weiß nicht, ob er das in Realität auch macht bei dem Lied, aber ich habe dann immer im Refrain Crowdsurfen vor Augen, dass der so auf dem Publikum
schwimmt. Vor allem, wenn du das jetzt so sagst und man hört das Lied, kann man sich es halt nicht vorstellen. Das stimmt schon. Man kann null assoziieren, dass da überhaupt irgendwas passiert.
Ja, vielleicht ist es
bei das, den Konzerten
was, mir so, was mir so den Zugang verwehrt hat.
Aber also, es ist halt, ich meine, Mayfeld Derby damals, das war das große Zelt, abends irgendwie und alles so ein bisschen stickig und halt überragend gewesen.
Und das, ich liebe das Ende von dem Lied, diesen, das ist wie so eine Bridge am Ende, wo er dann so singt, sorry, I hurt you, but they say, boom. Das klingt wie eine Bridge, aber es ist eigentlich das Ende, was sich dann immer wieder wiederholt. Mhm. So. Diesen Teil, den lieb ich auch wirklich sehr.
Okay, also vielleicht war ich aber einfach in schlechter Stimmung, wie ich es gehört habe.
Ja, ich glaub, passt, da muss man sich, glaube ich, schon arg reinhören. Das ist,
ja, das stimmt. Also,
ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen.
Ne? Es ist also auch keine Musik, wo man jemandem zeigt und sagt, so, oh, guck mal, das höre ich. Und dann kann man erwarten, dass der andere sagt, so, oh, voll cool. Sondern da kriegt man, glaube ich, eher so die Blicke so, ey, alles okay
danke, mit dir. Danke, dass du mich so mental abholst.
Wirklich, wirklich. Kein Problem.
Liebe Grüße. Das ist so nett.
Heaven Faced fand ich auch so nichtssagend irgendwie.
Eher langweilig.
Ja.
Es geht so, Live-Aufnahme,
auch wieder geht so im ganzen Album auch ein bisschen unter irgendwie.
Aber am versteckt Ende,
sich so ein bisschen.
Es geht am Ende schon auch wieder auf. Also so wie eigentlich alle Lieder ist am Ende nochmal so ein bisschen ein Energieschub spürbar.
Ja, okay. Aber nicht so arg, dass es jetzt genug wäre, um nachhaltig was zu.
Mm-mm. Weiter geht's dann mit This is the Last Time. Und Sabi, erinnerst du dich an das Lied bei Mayfeld?
Nee. Aber ich erinnere mich an das Lied, weil ich das Millionenmal schon gehört habe, weil ich das Intro auch wieder so überragend geil finde.
Das ist das Lied, bei dem bei Mayfeld das halbe Publikum in Tränen ausgebrochen ist.
Ah ja, ja, jetzt weiß ich was.
Und wir standen dann so.
Weil wir es nicht kannten.
Wir kannten das Lied, ne? Und standen so da und haben uns angeguckt, so siehst du auch das, was ich gerade sehe. Und um uns rum haben alle geheult einfach so. Das war sowas, habe ich noch nie erlebt. Wie so, man hat nach links geguckt, da standen so zwei heulende Männer, rechts standen zwei heulende.
So mürrisch, so hie gesungen, ne? So gar nicht. Am Ende wird es emotional, klar, aber am Anfang ist es so.
Ja, aber.
Ich habe mürrisch hie geschrieben, was anderes ist mir gefallen. Und ab 3.15 wird es so ein bisschen zur Kammermusik.
Ja, die zweite Hälfte mag ich. Ist sehr, sehr anders. Die mag ich weniger als die erste auf jeden Fall. Weil die erste finde ich in ihrer Dramatik und ihrem Schwermut irgendwie schon gut.
Und die zweite ist dann so ganz extrem ruhig. Da geht die Energie verloren so ein bisschen. Und wirkt wie so eine Schlusserzählung von dem Lied irgendwie. Mhm. Auf eine Art. Graceless. Auch wieder viel Energie, geht gut ins Ohr irgendwie. Man kann es
viel schneller als
schnell der Rest, mitsingen, aber dann
unruhig. So auch. Hat also, eine Aufbruchsstimmung so.
Ja, das. Oh, jetzt kriegen sie ein bisschen Drive, wie der Amerikaner sagt.
Drive to survive. Dichte Energie.
Ja. Mhm. Ebenso diese National-Dichtigkeit.
Ja.
Mhm. Lüdicht. Mhm. Lüdicht. Mhm. Nummer 9, Slipped. Ja, irgendwie ein ruhiger, aber trotzdem dynamischer Song irgendwie. Konnte ich nicht so ganz beschreiben.
Für mich das schwächste Lied auf dem Album.
Das ja, genau. Das. Sehr ruhig, aber leider langweilig.
Ja. Ja.
Ich habe ganz oft sehr ruhig geschrieben, merke ich
gerade. Es ist auch ein ruhiges Album, wo aber trotzdem halt diese energetischen Momente so hat. Also das macht für mich das Album so, weil ich finde es auch wirklich energetisch. Sehr gut. Mhm. Aber es hat halt eben seine Momente, wo so rausstechen. Und das fand ich da insgesamt sehr schön. Zum Beispiel I Need My Girl.
Oh ja.
Ganz, ganz tolles Lied wieder. Auch die Intro-Gitarre.
Direkt am Anfang da.
Überragend. Vater, deine Meinung dazu? Wieder nix. Naja.
Nix Neues, ruhig und gleichförmig, nicht schlecht, aber wieder tendiert zur Langweiligkeit.
Ich mag auch den höheren Gesang hier. Ist sehr eingängig, hat fast sommerlich klingende Gitarren dabei, was ungewöhnlich ist jetzt auch auf dem Album. Hat für mich was sehr Cooles und weniger Trauriges. Aber irgendwie schwingt das Traurige schon auch mit, wie immer.
Bei wie Humiliation, immer. Das ist so, ja, wie immer ein National Lead. So.
Nein, da ist Dynamiksteigerung drin. Der Song entwickelt sich tatsächlich ohne abzugehen am Ende des Tages. Ganz weit vorne in meine Favorite.
Ja, das hat mich auf eine ganz komische Art und Weise an die Red Hot Chili Peppers erinnert. Das hat irgendwie sowas wie, die machen ja auch manchmal so ein bisschen so ruhigere Facette, schlagen die auch manchmal an. Und da hat es mich irgendwie komisch dran erinnert. Ja, doch. Ja,
doch. Höre ich jetzt nicht, muss ich ehrlich gestehen.
Es fällt so ein bisschen aus der Reihe.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei die letzten drei finde ich alle so ein bisschen anders, die nochmal eine ganz andere Abschlussnote
bringen. Die Gravitz hat auch so eine
Verspieltheit,
hat so einen Rhythmus, irgendwo so ein, ich weiß nicht, was es für ein Rhythmus ist, aber es ist so ein...
Es hat einen Free-Jazz-Vibe für mich. Free-Jazz-Vibe. Was kocht denn dein Apparat da gerade?
Ich weiß nicht, mein Laptop macht gerade sehr laut Geräusche.
Der schnauft so lauter wie ich nach dem Marathon.
Wir haben die Fenster zugemacht, das war das Problem. Sollte man vielleicht wieder aufmachen, ne? Naja, wenn ihr das hört, was so klingt, wie wenn ein Flugzeug startet, ist nur der Laptop.
Also Pink Rabbit ist übrigens auch ein Drink.
Das dachte ich mir, weil da geht es ja um Drinking Pink Rabbits.
Also auch das nichts Neues.
Aber was ist da drin?
Ja, das habe ich doch auch gefragt, aber ich habe es auch nicht nachgeguckt. Ja.
Aber das können wir doch jetzt live
genau, nachgucken. Christoph, du guckst es live nach, während Papa und ich über das letzte Lied Hard to Find sprechen.
Sie bleiben sich bis zum Schluss treu.
Ja, langsam melancholisch. Aber trotzdem mit genügend Energie, um gut zu sein. Ich wollte am Laptop ein bisschen Luft
es geht leider nicht. Wenn der gleich platzt, dann ist die ganze Folge umsonst. Dann reden wir hier auch gerade ins Nichts. So, das ist auch witzlos irgendwie.
Alles gut. Der ist von einem großen amerikanischen Hersteller.
Also.
Boing!
So eine Art Birne ist da hinten drauf.
Was erwartet ihr in eurem Pink Rabbit?
Irgendwas mit Himbeere.
Nö. Ich nehme mal, dass da rote Beete drin ist.
Nö. Ja, dann sag's halt.
Naja. Also erstmal eine Unze. Das ist ein Rezept jetzt. Also liebe Hörerinnen und Hörer, mitschreiben bitte. Eine Unze Gin. Bevorzugterweise Bombay oder Bimini.
Es gibt da andere tolle Gin.
Ich habe doch schon zwei gesagt. Bombay und Bimini.
Na?
Dann eine Unze Blanc Vermouth. Also
Blanc. Wie viel ist denn eigentlich eine Unze?
Blanken Wermut. Ja, so ein ganzes. Ich habe... Naja, Alter.
Heute ist Tag der
Geräusche. Leider das Fenster.
Wo wir gerade bei Rezepten sind und ein ganzes. Sabi, hast du die Folge mit Verachtung schon gehört?
Nee, leider noch nicht.
Da erzählt der Drangsal vom Max Rieger, den wir ja hier auch schon hatten, den guten Max Rieger, als all diese Gewalt, wie der Spaghetti Bolognese kocht. Und seine Einheit ist ein ganzes. Das heißt, ein ganzes Kilo Hack, eine ganze Packung Spaghetti, eine ganze Flasche Wein und dann kocht er das Ganze einfach. Das ist einfach ein sehr einfaches Rezept. Liebe Grüße an Max Rieger. Also, eine Unze Blanc Vermaus, also ich vermute blanke Wermut, bevorzugterweise den Isaguirre Blanc, eine Unze Räubusch-Tee, da kann man auch also hier ist nochmal eine Notiz, wie man den Räubusch-Tee zubereiten soll, das führt jetzt aber zu weit. Auf jeden Fall mit 12 Unzen Wasser soll man den Räubusch-Tee zum Kochen bringen, naja.
Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier beim Familienalbum-Podcast, es geht um Musik.
Und als zu guter Letzt noch ein halber Teelöffel Zitronensaft, also Lemon Juice. Und zur Deko kann man eine Orangenschale. Kann man die Orangenschale benutzen. Es sieht irgendwie unspektakulär aus, der Pink Rabbit, aber das Rezept hier kommt aus vom Ticonderoga Club in Atlanta.
Na, dann muss es ja was sein, eben. Kommen wir, glaube ich, zu den Favoriten, würde ich sagen. Habt ihr was rausgefunden?
Ja, selbstverständlich.
Ja, bitte.
Humiliation.
Überraschend.
Warum?
Weil du das eben schon so hoch gelobt hast.
Ja, ich habe noch zwei andere, aber das war
Christoph. Ich habe Don't Swallow the Cap.
Don't Swallow the Cap. Ja. Dann nehme ich das eine Lied mit den tollen Gitarren, was ich schon Milliardenmal gehört habe, nämlich This is the Last Time.
Super.
Und das kommt auf die Familienalbum-Podcast-Playlist. Kommen wir zu den Hausaufgaben für nächste Woche. Christoph.
Bist du müde, Christoph?
Nee. Fangen Sie an.
Habe ich die Überraschung, ne?
Ja, ich denke das.
Gut. Weil dann gibt es eine wirkliche Überraschung. Ich glaube, damit rechnet man jetzt nicht unbedingt.
Habe ich gewiss, dass das kommt.
Ist ein Album aus dem Jahre 2017.
Oh.
Es ist ein Album von einer Künstlerin.
Oh.
Ist ein Album, was bei mir auf der Urlaubsplaylist ein Klassiker ist. Höre ich immer mit meiner Frau. Wir haben so ein paar All-Time-Classics, die wir im Urlaub irgendwie immer hören. Unter anderem der Soundtrack zum Disney-Klassiker Vaiana oder Moana, wie es auf Englisch heißt. Das hören wir irgendwie im Urlaub immer. Und dieses Album, über was wir jetzt das nächste Mal sprechen, nämlich Guten Morgen Freiheit von Yvonne Katterfeld.
Oh, Yvonne Katterfeld.
Hätte ich nicht gerechnet. Ist überraschend. Ist eine wirkliche Überraschung auch inhaltlich. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt.
Katterfeld kenne ich, glaube ich. Also kann sein, dass
ich schon mal gehört den Namen. Ich mache weiter, Papsi, damit du mal als letztes kannst.
Ja, ich Papsi ist der Spitzname von Barbara Becker.
Idiot. Okay. Ich nehme eine Band mal wieder.
Band.
Gegründet Bernd. 2004.
Oh,
schwierige Zeit. Es tut mir leid, Klassiker sind bei mir halt noch nicht so alt wie bei euch. Ich bin noch nicht so alt.
Max.
Das Album kommt aus 2006 und heißt Inside In, Inside Out von den Cooks.
Oh, Cooks. Ja, super cool.
Okay. Mir war es mal wieder nach was härterem. Und von daher hören wir als Neuerscheinung am 4. Juni 2021 auf den Markt geworfen mit dem Titel Nowhere Generation Rise Against.
Oh. Ach ja, cool, herrlich. Sehr schön, habe ich noch nicht gehört, aber Rise Against, auch von alten Alben, mag ich.
Ist ein Begriff.
Schon ein bisschen Punk, heftiger Rock, aber ja,
cool.
So meine Musik.
Gut hörbar, ja. Allahopp, haben wir es geschafft. Wir hoffen, dass wir bei der nächsten Aufnahme etwas weniger Hitze hier haben.
Und etwas weniger Hintergrundgeräusche.
Dann sind wir auch wieder normal.
Was heißt, wir sind normal?
Naja. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Macht's gut. Kuss auf alles.
Tschüss.
Mahlzeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.